Herzlich willkommen zum Gottesdienst, liebe Geschwister, liebe Freunde. In der Einleitung haben wir von Elke ja schon gehört und das wisst ihr auch alle. Heute ist der zweite Adventssonntag. Ja, und was auch immer der Grund sein mag, warum jeder von euch heute hierher gekommen ist, zu diesem Gottesdienst in unserer Gemeinde, ich wünsche uns, einem jeden von euch persönlich, dass wenn er am Ende dieses Gottesdienstes nach Hause geht, er für sich sagen kann, ich habe heute Worte des Lebens gehört. Worte, die mich einladen zu einem Leben, so wie es uns Jesus gezeigt und vorgelebt hat. Lasst uns beten. Jesus, wir sind dankbar, dass wir hier sein dürfen, dass wir in Freiheit leben, dass Gott, unser himmlischer Vater, du und der Heilige Geist, als der dreieine Gott mitten unter uns seid. Und was auch uns immer bewegt hat, heute hierher zu kommen. Jetzt bitten wir dich, Jesus, unsere Herzen zu bewegen. Hilf einem jeden von uns in seinen Nöten und bleibe bei uns. Amen. Vorweg, bevor ich mit der Predigt beginne, kurz ein paar persönliche Worte. Als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, habe ich einen ersten Predigttext geschrieben. Tue ich eigentlich immer, dass ich einen Predigttext schreibe. Und dann lasse ich ihn immer lesen von jemandem, einer Person, die immer sehr offen und sehr ehrlich zu mir ist, was ich sehr, sehr wertschätze. Und danach, nach dieser positiven Kritik, hatte ich mal wieder das Gefühl, ach, Karl Seibert, da hast du wieder für die Hochschulprofessoren die Predigt geschrieben. Also habe ich angefangen, noch einmal die Predigt zu überarbeiten. Danach bat ich noch einmal um ehrliche Worte. Und dann sagte mir die Person, oder schrieb mir besser gesagt, viel zu viel Persönliches. Okay. Nun muss man wissen, mir ging es in dieser Woche gar nicht gut, gesundheitlich wirklich nicht gut. Und dennoch habe ich mich gestern Abend, spätabends noch einmal hingesetzt, 10 Uhr abends damit begonnen, und den Text für die heutige Predigt ganz neu zu schreiben. Und als ich um 12:30 Uhr morgens damit fertig war und mich schlafen gelegt habe, und heute Morgen um 5:30 Uhr morgens wach wurde und aufstand, da ging es mir gut. All diese schlimme Erkältung, die da in mir steckte, war wie weggeblasen heute Morgen. Und ich komme hierher und Annemarie, meine liebe Schwester aus dieser Gemeinde, sagte mir, ja Karl, den Herrn, den einen gibt's daher im Schlaf. Und so ist es manchmal. Manchmal gibt es uns daher im Schlaf auch Gesundheit wieder. Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, die ihr heute gekommen seid, ist dieser Advent für euch auch so eine ganz besondere Zeit der Stimmung und der Besinnung? Oder ist es doch mehr eine Zeit der Hektik geworden, in der Besinnung und Stimmung untergehen im Lebensalltag. In meiner Kindheit war Advent immer eine sehr besondere Zeit. Ich bin ja quasi in einem katholischen Jungeninternat groß geworden. Und dort dort war diese Adventszeit wirklich etwas Besonderes. Jeden Morgen im Advent wurden wir entweder vom Blockflötenchor, vom Bläserchor mit einem Adventslied geweckt. Oder wir wurden mit einer besonderen Weihnachtsgeschichte eines österreichischen Heimatdichters, Peter Rossecker, vielleicht kennt jemand diesen Namen von euch, mit einer besonderen Weihnachtsgeschichte, die vorgelesen wurde, geweckt. Und dann so wach morgens, früh morgens, unsere Weckzeit war immer 6 Uhr morgens, so wach im Bett zu liegen, die Melodie eines Adventliedes zu hören, eine Weihnachtsgeschichte, eine Weihnachtserzählung zu hören, das war schön, ja, das war schön. Und der Tag hat dann auch in einem ganz besonderen Frieden begonnen. Ja, und noch heute, in der Zeit des Advents, in der wir jetzt drin sind, noch heute singe ich so manchmal leise, leise vor mich hin, tauet Himmel den Gerechten und macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Ihr kennt diese Lieder ja auch. In der frühen, ganz frühen Zeit der Kirche, da war die Adventszeit eigentlich eine Fastenzeit. Keine Weihnachtsmärkte, war eine Fastenzeit. Und die so zwischen dem 11. November und dem damaligen ursprünglichen Weihnachtstermin, und das war der 6. Januar, nicht der 24. Dezember, der 6. Januar war der Weihnachtstermin, in dieser Zeit war die Adventszeit festgelegt. Und es gab damals nicht 4 Sonntage im Monat, sondern 6 Sonntage im Monat. Der Monat war also ziemlich lang, damals noch, ganz, ganz früher. Und dann legte ein Papst namens Gregor fest, dass das Ganze auf 4 Sonntage zusammengefasst werden sollte. Und er tat das, weil die kirchliche Geschichtserzählung damit die 4000 Jahre von der Schöpfung der Welt bis zum Kommen des Messias, bis zum Kommen von Jesus Christus in diese Welt festgelegt werden sollte. Und es gibt ja neben unserer Gemeinde, neben unserer Kirche, neben der katholischen, der evangelischen, gibt es ja auch noch die sogenannten orthodoxen Kirchen. Und bei denen ist die Adventszeit immer noch eine Fastenzeit heute. Und in der Zeit sollen dort die Gläubigen weder Milch trinken noch tierische Produkte essen. Wie sehr die Menschen des Volkes Israel einst den Messias herbeigesehnt haben, ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, können wir das heute nur noch erahnen, wie tief diese Sehnsucht gewesen sein muss bei diesen Menschen, die so viel auch Leidvolles erfahren haben in ihrer Geschichte. Und dann, als er endlich da war, als er endlich gekommen war, Jesus, dann konnten sie es nicht glauben, dass er, der Sohn eines Zimmermanns aus diesem kleinen, verlassenen Nest Nazareth, dass er der Messias sein sollte. Und du und ihr, wartet ihr heute sehnsuchtsvoll auf die Wiederkunft Jesu? So wie damals die Menschen des Volkes Israel sehnsuchtsvoll auf den Messias gewartet haben? Ist das wirklich so? Erwarten wir sehnsuchtsvoll Jesu Wiederkunft? Uns Älteren, und manche von uns sind heute schon etwas älter, die hier sind. Gott sei Dank sind auch viele junge Menschen heute hier. Dankeschön. Tut gut, euch zu sehen hier bei uns. Wir Älteren können mit dem Namen Gustav Heinemann noch etwas anfangen. Sagt euch sicherlich noch was. Ja? Gustav Heinemann war der dritte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Und beim Evangelischen Kirchentag im Jahr 1950, da wurde ich geboren, nicht am Kirchentag, aber in dem Jahr, beim Evangelischen Kirchentag, so lange ist das schon her, im Jahr 1950, da hat Gustav Heinemann bei der Schlusskundgebung des Kirchentages den vielen, vielen Menschen, die damals zusammengekommen waren, und heute kommen auch noch immer sehr viele Menschen zu einem Kirchentag zusammen, da hat er diesen vielen Menschen zugerufen, eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Wow, das war ein starkes Glaubensbekenntnis von ihm. Und ich wünsche mir, dass auch wir immer so ein starkes Glaubensbekenntnis zu Jesus abgeben können. Wann endlich kommt das Reich Gottes? Diese Frage hat die Menschen schon immer, zu allen Zeiten und an allen Orten dieser Welt umgetrieben. Und auch zur Zeit Jesu war das so. Eines Tages, steht in der Bibel, eines Tages fragten die Pharisäer Jesus, wann kommt das Reich Gottes? Und die Antwort von Jesu könnt ihr und können wir bei Lukas nachlesen und lesen. Lukas Kapitel 17, Verse 20 und 21. Da steht, das ist seine Antwort an die Pharisäer. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Hier ist es oder dort ist es. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das mochten weder die Pharisäer noch viele andere damals wirklich glauben. Und mir fällt gerade ein, steht jetzt nicht in diesem Text, ich glaube, Jesus ist immer gefragt worden. Egal wo der war, der wurde jeden Tag gefragt. Der wurde von einfachen Leuten gefragt. Der wurde von studierten Leuten gefragt. Der wurde von bessergestellten Leuten, der wurde immer gefragt, der wurde immer zu gefragt. Und er wurde nie müde, gute Antworten zu geben. Ganz anders als Franz Beckenbauer, der einmal Präsident vom FC Bayern war. Und als dieser Verein so in Turbulenzen gekommen war, wie oft so, da wurde er bestürmt von vielen Journalisten und dann wurde es ihm alles zu viel und plötzlich schoss es so aus ihm heraus. Was fragt's denn mir immer? Fragt's doch einmal die anderen. Also irgendwann wurde ihm das Fragen zu viel, aber Jesus wurde dieses Fragen niemals zu viel. Dieses, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Ist das auch dein Glaube heute? Und wenn ja, lebst du, lebe ich auch diesen Glauben wirklich im Alltag? Beginne im Reich Gottes zu leben, sag Ja zu Jesus. Das ist das Thema meiner heutigen Predigt. Dieses im Reich Gottes zu leben, indem ich Ja zu Jesus sage, das ist eine Reise, auf der ich und auf der du ein Leben lang unterwegs bist. Diese Reise wird ein Leben lang nicht enden. Die Reise mit Jesus in diesem Leben unterwegs zu sein. Und ich wünsche euch und ich hoffe, dass eine jede und ein jeder, der heute hier ist, schon auf dieser Reise ist mit Jesus zusammen in seinem Leben, seinem persönlichen Leben. Und viele von euch, und das weiß ich, und das haben sie auch schon gemacht, und das habt ihr auch gemacht, viele von euch könnten jetzt sicherlich ihre ganz persönliche und besondere Lebensgeschichte mit Jesus erzählen. Denn alle, wirklich alle, die sich bewusst zu Jesus bekennen, sie alle und wir alle haben eine besondere Lebensgeschichte, eine besondere Beziehung zu Jesus. Von Jesus angenommen, von ihm geliebt zu sein, das ist doch das Beste, das Allerbeste, was uns im Leben passieren kann. Es gibt nichts Besseres, als von Jesus angenommen zu werden und von ihm geliebt zu sein. Dieses Sehnen nach Annahme, dieses Sehnen nach Liebe, ich weiß nicht, wie intensiv du das schon erlebt hast oder auch noch erlebst und wie sehr du dich danach wirklich sehnst. Es gab viele Zeiten in meinem Leben, in der so ein tiefes, tiefes Sehnen in mir war, nach Annahme und nach Liebe, dass es mir schier das Herz zerrissen hat in diesen Zeiten. In der Bibel steht aber auch, dass alles von seine von Gott bestimmte Zeit auf Erden habe. Dass alles seine von Gott bestimmte Zeit auf Erden habe. Prediger Kapitel 3, Verse 1 bis 8. Ich habe mir so oft gewünscht, dass meine schlechten Zeiten, wenn sie da waren, und das hast sicherlich auch du dir immer gewünscht, dass sie doch bitte, bitte ganz schnell vorbeigehen mögen. Aber eines steht auch noch in der Bibel, dass der Teufel umgeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Lukas 22, Vers 31. Und dass dem wirklich so ist, das können manche von euch bezeugen, auch ich. Aber, meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, liebe Freunde, eines darfst du, darf ich, dürfen wir alle immer gewiss sein. Egal, in welchen Zeiten wir leben, egal, wie es dir ganz persönlich geht, du bist Jesus niemals egal. Du bist Jesus wirklich niemals egal. Solltest du das schon einmal gedacht haben, hast du falsch gedacht. Dieser Jesus hält immer, immer uns seine ausgestreckte Hand entgegen. Zu allen Lebenszeiten. Zu einem jeden, der sich zu ihm bekennt, hält er diese Hand entgegen. Und mit seiner ausgestreckten Hand sagt er dir ganz persönlich, ganz, ganz persönlich, ich bleibe bei dir. Fürchte dich nicht. Ich halte zu dir. Ich lasse dich nicht im Stich. Du bist ihm so wichtig und du bist so sehr geliebt und wir alle sind so sehr geliebt von Jesus, dass er unfassbar sein eigenes Leben hingegeben hat. auch für dich und auch für mich. Können wir das jemals wirklich als Menschen erfassen, ermessen, wie groß so eine Liebe sein muss, die das für uns, für dich und für mich ganz persönlich auf Golgatha getan hat? Ich denke und unterstelle jetzt, dass alle, die heute hier sind, in diesem Gottesdienst, dass ihr alle schon einmal euer Ja zu Jesus gesagt habt. Und vielleicht habt ihr das auch schon mehrmals gemacht. Hier in der Bibel. Und ein Tipp für alle, die mit Jesus neu unterwegs sind und vielleicht eine Bibel neu kennenlernen wollen. Es gibt viele deutsche Übersetzungen. Wenn du neu die Bibel kennenlernen möchtest, hole dir eine Übersetzung, die in einfachen Worten vieles erklärt. Zum Beispiel die Gute Nachricht Bibel ist so eine gute, wirklich tolle Übersetzung. In dieser Bibel also erfahren wir, wie Jesus gelebt hat, was er den Menschen gesagt hat und was er getan hat. Und wir lesen, wie er Menschen tatsächlich verändert hat. Wie er Menschen aus ihren Nöten herausgeholt hat, wie er sie von ihren Krankheiten befreit hat, wie er Menschen, die missachtet waren, Menschen, die wirklich ausgegrenzt waren, wie er diese Menschen an sich genommen hat, angenommen hat. Ich möchte heute nicht über die Flüchtlingsproblematik sprechen in unserem Land. Aber eines bitte möchte ich uns doch mitgeben nach Hause. Lasst uns Menschen nicht ausgrenzen. Nur weil sie von woanders herkommen oder in einer anderen Hautfarbe geboren wurden. Wir tun das oftmals so gerne. Wir haben oftmals so vorgefasste Meinungen. Jesus hatte keine vorgefassten Meinungen. Und er hat auch keine vorgefasste Meinung über dich. Und ja, damals kamen sie in Scharen. Sie wollten ihn hören und sie wollten natürlich von ihm heile gemacht werden, geheilt werden. Und weil das so war, brachten Menschen Jesus oft an den Rand der Erschöpfung. Und dennoch hat er sich diesen Menschen immer wieder zugewandt, auch wenn er völlig erschöpft war. Es gibt eine Szene, die in der Bibel beschrieben ist und die mir jedes Mal wirklich unglaublich nahe geht, weil es mir so viel über diesen Menschen, Jesus, auch sagt. Mensch und Gott zugleich. Jesus war wieder einmal erschöpft, müde. Und wenn du müde und erschöpft bist, dann willst du dich doch ausruhen. Das ist ein völlig menschlicher, legitimer Wunsch. Das wollte er. Er wollte dann, so steht es in der Bibel, Markus 6, Vers 34, er wollte über den See fahren, den See Genezareth, ans andere Ufer, um ein bisschen Ruhe zu finden. Aber dann wendet er sich noch einmal um. Und dann steht da in der Bibel, und Jesus stieg aus, sah die große Menge und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Und er fing an, eine lange Predigt zu halten. Der erschöpfte Jesus. Meine Lieben, was auch immer in unserem, in deinem und in meinem Leben geschieht, in welche dunklen Täler du auch immer und wie auch immer gelangen und wie viel Dunkelheit uns auch immer umgeben mag, er, Jesus, wird niemanden von uns allein lassen. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, bis zum Ende der Welt, hat er gesagt, den Menschen. Matthäus 28, Vers 20. Ja, Jesus lädt uns ein, in sein Reich, dem Königreich Gottes, einzutreten und darin zu leben. Denn mit ihm ist das Himmelreich wortwörtlich auf unsere Erde gekommen. Und Jesus wünscht sich doch nichts mehr, als dass wir mit ihm darin gemeinsam leben. Jesus ist absolut ansprechbar für alle Schwachen und für alle gebrochenen Menschen. Und er ist furchtlos. Furchtlos gegenüber Korrupten, furchtlos gegenüber Mächtigen. Und das heißt und das bedeutet, Jesus ist stark, ohne hart zu sein. Jesus ist zärtlich, ohne schwach zu sein. Und er ist demütig, ohne dass es ihm an Selbstvertrauen fehlt. In dieser Anziehungskraft, die von ihm während seines Lebens auf Erden ausgegangen ist, in ihr sehen wir, dass Gott mit uns ist. Dass Gott mit uns ist. Denn Jesus kam auch zu uns, um die Kluft zwischen der Angst vor ihm, dem großen Gott, die der Teufel, der Widersacher Gottes, damals im Garten Eden, durch Adam und Eva in unser Leben brachte, um diese Kluft der Angst zu überbrücken, hin zu der Liebe Gottes. Denn Angst, und wer sie schon erlebt hat, und ich glaube, jeder von uns hat schon mal richtig Angst gehabt im Leben. Angst, meine Lieben, Angst ist das Gegenteil von Liebe. Und nur die Liebe schenkt uns Freiheit. Und wenn wir Angst haben, hält Angst uns von Freiheit immer fern. Wie ist das eigentlich? Wie ist das bei dir? Wünschst du dir, einmal an einen Ort zu kommen, wo du keine Angst mehr zu haben brauchst? Und wohin gehst du? Wohin gehst du, wenn du etwas nicht mehr kontrollieren kannst? Wenn du einer Situation hilflos ausgeliefert bist? Meine Antwort darauf, die ich für mein Leben gefunden habe, und ich hoffe, dass du auch es zu deiner Antwort geworden ist, meine Antwort darauf ist, geh zu Jesus. Sag Ja zu ihm, weil Jesus Gott und Mensch zugleich ist. Und weil Gott die Liebe ist. Und weil die Liebe und nur die Liebe alles überwindet. Und weil du, Jesus, und seiner Liebe vollkommen vertrauen kannst. Sag Ja zu Jesus. Dazu möchte ich uns noch Textzeilen in Erinnerung rufen, die nahe gehen, die etwas Wunderbares über Jesus aussagen. Amazing Grace. O Glück der Gnade! Gottes Hand und Auge suchten mich. Ich war verloren, bis er mich fand, war blind, doch jetzt sehe ich. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und doch von Furcht befreit. Bin voll Vertrauen heimgekehrt zu Gott aus Angst und Leid. Durch viel Gefahr, durch Not und Nacht gab er mir das Geleit, hat sicher mich hierher gebracht, führt mich ans Ziel der Zeit. In Güte hüllt mein Gott mich ein, verspricht mir täglich neu, ich will dein Ein und Alles sein, bleib dir immer treu. Führ mich ans Ziel der Zeit, führ mich ans Ziel der Zeit. Herr Jesus, ja, die Gnade bringt uns nach Hause, aber die Gnade ist doch eigentlich auch, dass du uns erstmal so bewegst, dass du uns erstmal so bewegst, dass wir nach Hause kommen wollen, dass wir nach Hause kommen wollen, dass wir erkennen, dass das der, unser Zuhause ist, dass du uns anbietest und dass dieses Zuhause ein wirklich schöner Ort ist. Ja, Jesus, du hast diesen Ort verlassen, um unsere Freundschaft zu gewinnen. Du hast uns nicht nur geliebt, du liebst uns immer noch, bis in alle Ewigkeit. Als die Lebensgeschichte von Jesus bei uns hier auf Erden zu Ende geht, in seinen letzten Tagen auf Erden, bevor er zurückkehrt, in seine Heimat, in das Reich der Himmel, da kommt es zu einer sehr, sehr bewegenden Szene am See, am Ufer des Sees Genezareth. Und Jesus stellt in dieser Szene Petrus die entscheidende und direkte Frage: Hast du mich lieb? Wie ist das mit dir? Hast du Jesus lieb? Amen.